Vielen Dank für dieses Einladungslied. Ja, das wünsche ich mir, dass das auch rüberkommt so durch diese zwei Predigten, dass wir eingeladen sind zum Vater, ihn vielleicht ganz anders kennenlernen, als wir das jemals erleben durften bei unserem Vater. Ich habe eine kleine Anekdote gefunden von Paul Harvey, der war langjähriger amerikanischer Rundfunkmoderator. Sehr wahrscheinlich auch Kabarettist, er lebt nicht mehr, aber der hat mal geschrieben, ein paar philosophische Gedanken zum Vatersein geäußert, die ich uns nicht vorenthalten wollte. Er schreibt dort, ein Vater ist jemand, der eine Geburt seiner Kinder ohne Vollnarkose überstehen kann. Ein Vater grunzt, wenn er sich gut fühlt und lacht laut, wenn er sich zu Tode erschrickt. Ein Vater hat immer ein schlechtes Gefühl, wenn seine Kinder ihn verehren. Er weiß, dass er nicht der Held ist, den seine Tochter von ihm vermutet und niemals derjenige ist, den der Sohn in ihm sieht. Und manchmal macht ihm das Sorge. So arbeitet er hart daran, dass es denen gut geht, für die er Verantwortung übernommen hat. Ein Vater ist nicht so begeistert über die ersten Noten seiner Kinder, wenn sie schlecht sind. Und das sagt er dann ihnen, auch wenn er weiß, dass der Lehrer daran schuld ist. Väter geben ihre Töchter Männern, die sie in seinen Augen eigentlich nicht verdient haben. Allein, damit sie Enkel mitbringen, die natürlich schlauer sind als alle anderen. Ich weiß nicht, wohin Väter gehen, wenn sie sterben, aber ich bin sicher, sie sind nicht damit zufrieden, auf einer Wolke zu sitzen, auf die anderen zu warten, die noch nachkommen. Ich vermute, sie sind auch da beschäftigt. Sie reparieren etwas, ölen das Scharnier und fegen die Straße. Ich vermute mal nicht, dass Paul Harvey Christ war, aber was hier rüberkommt, ist, dass ein Vater sehr gerne alles gibt für seine Kinder oder seine Familie und diejenigen, die ihm anvertraut sind. Und das trifft definitiv für unseren himmlischen Vater zu. Und ich habe im zweiten Teil des Vaterunsers, den wir uns heute angucken wollen, mehrere Gründe bekommen, warum wir Gott vertrauen können. Ihm als Vater vertrauen können. Vorbehaltlos, bedingungslos vertrauen können. Er ist nämlich so anders als Väter, vielleicht unsere Väter, die wir erlebt haben. Auch wenn es gute Väter waren, die aber vermutlich alle ihre Macken hatten und ihre Schwächen und vielleicht auch hier oder da immens versagt haben. In einer Umfrage, die der amerikanische Familientherapeut Holbrooke und seine Frau vor Jahren mal gemacht haben, wurden Hunderte von Kindern in Amerika gefragt, was ihre Väter am häufigsten zu ihnen sagen. Was würdet ihr sagen? Eine Idee? Was ist der häufigste Satz, den Väter zu ihren Kindern sagen? Ich hätte vermutet, ich habe keine Zeit. Aber der häufigste Satz war, ich bin zu müde. Das war der häufigste Satz, den Kinder von ihren Vätern gehört haben. An zweiter Stelle stand, wir haben nicht genug Geld dafür. Und der dritte war, sei still. Ich weiß nicht, was du von deinem Vater am häufigsten gehört hast. Was hat sich bei dir eingeprägt, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit? Das ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu machen, weil das auch unser Gottesbild prägt. Und zwar enorm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Beziehung zu unserem leiblichen Vater, viel, viel mehr noch als zu unserer Mutter, prägt unser Gottesbild. Ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich irgendwann in sogar meinem Theologiestudium wahrgenommen habe, dass ich Gott nicht so als Vater ansprechen kann, wie das zum Beispiel mein Kommilitone gemacht hat. Und zwar noch in einer sehr, sehr intimen Weise Gott als Vater angesprochen hat. Konnte ich nicht. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. In dieser Zeit bekam ich ein kleines Buch in die Hand von Floyd McLang, das Vaterherz Gottes hieß es. Das hat mich umgehauen. Weil es diese Verbindung zwischen meinem Erlebnis mit meinem Vater, mit dem, wie ich Gott als Vater begegne, zusammenbringt. Floyd McLang hat mir damit einen unglaublichen Dienst erwiesen. Ich habe nämlich angefangen nachzugucken, woher kommt das? habe ich einfach gemerkt, es gab so gewisse, obwohl mein Vater kein Barbar war, aber er hat auch seine Fehler gehabt. Und es gab so ein paar Erlebnisse, wo er mich zutiefst verletzt hat, ohne, und das kann ich im Nachhinein sagen, ohne dass er das wollte. Aber er hat das getan. Und das war in diesem Buch so beschrieben, so eine Selbsttherapie, zuerst festzustellen, wo hat mich mein Vater verletzt? Und ich kam so aus einem christlichen Haus. Ich hatte eine ganz große Hemmschwelle, bei meinem Vater Schuld zu suchen. Ich komme aus einer Kultur, wo man eine ganz große Hochachtung vor Erwachsenen hat und von Eltern und vor älteren Menschen und so weiter. Ich merkte da als junger Student, wie schwer es mir fiel, diese Dinge aufzulisten für mich, wo Floyd McLang mich quasi aufforderte, um selbst Heilung zu erleben, aufzunehmen, wo ist dein Vater schuldig geworden an dir? Hat lange gedauert, bis mir das gelungen ist. Und dann damit zu Gott zu gehen und dem Vater zu vergeben. Also der erste Schritt fiel mir wahnsinnig schwer, der zweite noch mehr. Ich habe es trotzdem gehorsam befolgt, was in diesem Buch beschrieben war. Und dann das Ganze quasi zu versenken oder zu verbrennen, diesen Zettel, und zu gucken, was Gott dann macht. Und bei mir passierte dann etwas durch diese Therapie, dass ich zuerst mal festgestellt habe, wo hat er mich verletzt, zweitens ihm zu vergeben, dass eine unglaubliche Heilung in mein Leben kam. Mein Herz wurde geheilt. Nicht sofort, aber immer mehr. Das merkte ich daran, wie ich meinem Vater begegnet bin. Daran merkte ich plötzlich, dass ich zum ersten Mal Gott als Vater ansprechen konnte nach einer Zeit. Plötzlich ist da ganz viel Vergebung reingekommen. Ich fühlte mich nicht mehr als Opfer, sondern konnte meinem Vater, der mich verletzt hat und wo Spuren in meinem Leben davon sind, konnte ich auf Augenhöhe begegnen. Hatte ich vorher nie erlebt. Und plötzlich fing eine wunderbare Beziehung zu meinem Vater an, wie ich sie nie hatte. Ich war so baff darüber, was diese kleinen Schritte bewirkt haben in meinem Leben. Ich habe vorletztes Jahr meinen Vater mit beerdigen dürfen. Ich bin so dankbar über diese Erfahrung damals, dass sie ein geheiltes Verhältnis zu meinem Vater bewirkt haben. Und ich habe viele tolle Jahre mit ihm erleben dürfen. Nicht, weil er besser geworden ist, so vollkommen oder perfekt, im Gegenteil. Je länger man dann unterwegs ist selbst, merkt man, früher hat man so geredet, mein Vater kann alles, und merkt plötzlich, wie viel er nicht drauf hat. So. Aber das war ja völlig egal. Es war unsere Beziehung war geheilt. Und dadurch auch die Beziehung zu Gott als Vater wurde immer besser. Ja, wie gesagt, was hast du von deinem Vater am häufigsten gehört? Was hat sich eingeprägt, wenn du daran denkst? Das ist interessant. Die Jünger kamen an einen Punkt, als sie mit Jesus unterwegs war, auch auf diese Idee nachzufragen und dieses Verhältnis zu Gott zu reflektieren, weil sie auch jemanden in ihrer Nähe hatten, nämlich Jesus, der ein unglaubliches Verhältnis zu Gott, dem Vater, hatte. Zu dem Gott, den sie quasi, dessen Namen sie als Juden nicht mal aussprechen durften, sprach der so fast leger, fast blasphemisch als Vati in der aramäischen Sprache, Abba, mit diesem Gott. Sie konnten es gar nicht begreifen und merkten aber gleichzeitig, was für eine Sehnsucht an ihnen angerührt wurde, das genauso zu tun. Und kamen sie da irgendwann zu ihm und sagten, wir wollen auch so mit Gott reden. Nicht diese runtergeleierten Gebete, die schriftgelehrten Pharisäer und die Priester ihnen so beigebracht haben, sondern so wie du, Jesus, so persönlich, so intim, Papa sagen. Und sie haben ihn beobachtet, wie er sich oft zurückzog, meistens abends, und dann mit Gott redete. Und dieses persönliche, intime Verhältnis, es war unglaublich, was das für eine Sehnsucht in ihnen freisetzte. Und dann sagte Jesus, ja, ich gebe euch mal so eine Richtlinie, wie ihr beten könnt. Und lehrt sie das Vaterunser. Ich hatte schon letztens gesagt, nicht so als Gebet, dass man immer wieder genauso beten soll, sondern als Richtlinie. Natürlich können wir es genauso beten und wir tun es auch im Gottesdienst. Und Sie sagten gerade auch, Sie haben das ganz oft auch gebetet in Ihrer Not. Ist nichts verkehrt, aber eigentlich soll es eine Richtlinie sein. So sollt ihr beten, sagt Jesus. In Matthäus 6 wird das beschrieben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich hatte letztens gesagt, das spiegelt so drei Eigenschaften Gottes wider. Und wenn, je mehr ich sie für mich betone und ausspreche und sie in mein Denken prägen, diese Eigenschaften Gottes, desto mehr prägt das mein Alltag und so wie ich bin und wie ich auftrete und wie ich mich fühle. Ob ich mir dessen bewusst bin, dass ich mit einem besonderen Gott zu tun habe, dem ich diene und dessen Kind ich bin. Er ist heilig, ja, er ist besonders, abgesondert, besonders speziell im besten Sinne. Oder ob ich verstehe, dass er ein König ist, dessen Wille geschehen soll im Himmel und auch auf Erden. Ob ich mir dessen bewusst bin, dass ich zu diesem Gott gehöre. Das macht was mit meinem Alltag und meinem Empfinden. Deswegen sollen wir das immer wieder betonen, unseren Gebeten. Das soll am Anfang unserer Gebete stehen, ob wir das so ausformulieren oder in freien Worten. Das ist, glaube ich, Jesus nicht so wichtig. Sondern, dass ich mir dessen bewusst bin, mit was für einem Gott ich zu tun habe, bevor ich mit meinen Problemen komme. Ja, zuerst mal so die Grundlage schaffe, auf der ich beten kann. Mit dem Gott habe ich es zu tun. Zu dem Gott gehöre ich, wenn ich morgen die Arbeitsstelle betrete oder wenn ich die Wohnung betrete oder wenn ich in einer Beziehung bin. Ich gehöre zu einem besonderen Gott. Das soll ich als erstes betonen. Und je öfter ich spreche, meine Frau sagt immer, Sprache schafft Realität. Und das ist so, je mehr ich etwas ausspreche, desto mehr wird es zu einer Realität in meinem Leben. Und darum geht es hier bei dem Gebet. Nicht irgendwie abgehoben vom Reich Gottes und so weiter zu sprechen, sondern zu sagen, wer bin ich eigentlich, weil ich zu diesem Gott gehöre. Und dieser Gott macht mich zu seinem Kind. Aber dann geht es weiter. Wenn ich diese Grundlage geschaffen habe, lädt Gott mich ein, ihm zu vertrauen und mein Vertrauen auszudrücken. Und das wird in den nächsten Sätzen deutlich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Plötzlich landen wir komplett auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, erstmal grundsätzlich, egal welche Erfahrung wir mit unserem Gott gemacht haben, ich hoffe, das sagt so ein bisschen bei dem einen oder anderen von uns, egal welche Erfahrung wir mit Gott gemacht haben, Gott ist anders. Wenn wir schmerzliche, schlechte Erfahrungen gemacht haben, enttäuschende Erlebnisse uns einfallen, wenn wir zurückdenken, auch in unsere Kindheit, sollten wir unbedingt wissen und lernen, dass Gott anders ist. Auch wenn wir ihn als Vater ansprechen, er ist anders als unser Vater. Dieser Vater im Himmel ist ein guter, gütiger, liebevoller, besorgter Vater. So ein bisschen, wie das in diesem Filmclip zum Ausdruck kam. Der sich sorgt um dich, wenn du unterwegs bist in eine falsche Richtung. Der dein Gutes will, der dich liebt, bedingungslos. Dem du sehr, sehr wichtig bist. Und deswegen lade ich ein, und in diesen zwei Gottesdiensten anzufangen, diesem Vater vielleicht zum ersten Mal oder neu zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und wenn wir gute Erfahrungen gemacht haben mit unserem Vater und dankbar sind für das, was wir erlebt haben, das ist ja auch der Fall. Wir haben ja nicht nur Väter mit nur einem Haufen Macken und die Verletzungen hinterlassen haben. Wenn wir einen guten Vater erlebt haben, können wir wissen, Gottes Charakter ist noch besser, noch großartiger. Er verdient unser Vertrauen noch mehr. Und deswegen möchte ich einladen dazu, wie Kyrillas Spieker mal Vertrauen definiert hat. Wenn sie sagt, wirf dein Herz voraus, Gott fängt es behutsam auf und wartet auf deine Füße. Das ist eine ganz tolle Definition von Vertrauen. Und das mit Gott zu machen, wirf dein Herz voraus, er fängt es behutsam auf und er wartet auf deine Füße. Bei manchen braucht das länger, dieser Prozess. Gott macht das. Ja, diese drei Wesenszüge zur Basis von Gott. Man kann sagen, im ersten Teil des Gebetes drücken wir aus, dass die Dinge, die Gott wichtig sind, auch uns wichtig sein sollen. Damit drücken wir das aus, was Gott wichtig ist, sein Reich, seine Herrlichkeit, dass er König ist. Das drücken wir aus und machen damit uns selbst und Gott drücken wir das aus, dass es auch uns wichtig ist. Im zweiten Teil des Gebetes drücken wir unser Vertrauen aus, dass unsere Dinge, die uns wichtig sind, Gott wichtig werden. Unsere ganz persönlichen Dinge, die fordert Jesus auf, dass wir sie diesem Vater nennen. Wie so Kinder, die ihrem Vater vertrauen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die erste Bitte hier. Sie drückt das Vertrauen auf, dass Gott uns versorgt. Wirklich versorgt. Das klingt so banal, was hier steht. Ja, dein Reich und deine Herrlichkeit und so weiter. Wir haben große Dinge erstmal und dann plötzlich unser tägliches Brot. Das klingt so banal, dass in der Kirchengeschichte die Theologen, die großen Theologen der Kirchengeschichte immer wieder gedacht haben, das kann Jesus nicht wörtlich gemeint haben. Dem himmlischen Vater im Himmel, der die gesamte Welt regiert und das ganze Universum steuert, mit unserem täglichen Brot zu belästigen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und manche Kirchenväter haben gedacht, dass dieses Brot bezieht sich auf das unsichtbare Brot des Wortes Gottes. Das wird ja manchmal als Brot bezeichnet, das Wort Gottes. Das muss damit gemeint sein. Oder das Brot des Abendmahls. War ja auch besonders in der Kirchengeschichte immer wieder diskutiert. Aber Calvin, einer der Reformatoren, hat diese ganzen Auslegungen als absurd bezeichnet. Das steckt nämlich wirklich in uns drin. Wir können uns nicht vorstellen, dass dieser heilige, große, mächtige Gott sich um unser tägliches Brot kümmert. Das geht uns irgendwie nicht in den Sinn. Dass der König, der Herr, so ein fürsorglicher Vater sein kann, dass er sich um solche Banalitäten kümmert. Es fällt uns so schwer, das zu nachzuvollziehen. Aber diese Bitte bezieht sich, und ich kann es sagen, wirklich genau darauf, auf das tägliche Brot. Auf den Alltag unseres Lebens. Luther hat in seiner Weisheit mal gesagt, dass diese Bitte um das tägliche Brot alles mit einfasst, was für die, Zitat, Erhaltung des Lebens notwendig ist. Wie Nahrung, Gesundheit, gutes Wetter, Haus, Frau oder Mann, Kinder, eine gute Regierung und Frieden. Wenn wir das tägliche Brot nach Luther, dass er uns das gibt, dann meint er dieses ganz Alltägliche, den Erhalt des alltäglichen Lebens. Man hat vor einiger Zeit Papyrusfunde gefunden, wo die Bedeutung dieses Wortes täglich da war man sich unter den Auslegern nicht so wichtig, wie das hier in diesem Bibeltext übersetzt werden muss, täglich. Man hat einen Papyrusfund gemacht und da fand man eine Einkaufsliste und da stand dieses Wort, Lebensmittel für den kommenden Tag. Also alles, was wir für den kommenden Tag zum Leben brauchen. Das ist mit diesem täglich gemeint. Die notwendigen Dinge, nicht unbedingt Luxus, aber das, was wir zum Leben brauchen, damit es uns gut geht. Darum sollen wir bitten. Eigentlich ist es ein bisschen schwierig, in so einem wohlhabenden Land für uns dieses Gebet zu sprechen. Ne? Man geht in eine Rewe, sucht was und findet es nicht. Nicht, weil es nicht da ist, sondern weil so viel anderes da ist. Und dann fragt man, wie ich gestern eine Verkäuferin gefragt habe nach einer gewissen Sache, dann hat man noch den und den und den gefragt von den Verkäufern, die das einräumen, bis sie es gefunden haben. Aber es war da. Es ist alles da in einem großen Rewe. Und dann bittet man dieses Gebet. Ne? Wir können schon vorstellen, dass Christen im Sudan oder Kambodscha oder wo auch immer diese Bitte aussprechen, aber doch nicht wir, unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir haben doch alles. Aber Jesus wird gewusst haben, warum auch wir in wohlhabenderen Teilen der Welt diese Bitte in dieses Gerüst mit reinnehmen sollen. Auch wir, die wir hier in Westeuropa leben, denen es uns rundherum gut geht und wir abgesichert sind. Luther hat mal gesagt, durch Gebet informieren wir mehr uns als Gott. Und so glaube ich, dass dieses Gebet vor allen Dingen uns helfen soll, wenn wir das an Gott richten. Wir sollen begreifen, dass der himmlische Vater uns versorgt, auch in kleinen Dingen, auch wenn der Helm abhanden kommt oder noch banalere Dinge. Er kümmert sich drum. Er hat die Welt so gemacht, dass jeder, der auf dieser Welt lebt, ernährt werden kann. Schon bevor er den Menschen erschaffen hat, hat er alles vorbereitet. Er hat gesagt, ja, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen und alle Tiere auf der ganzen Erde, alles, was Samen trägt, alle Bäume, samenhaltige Früchte. Es soll euch zur Nahrung dienen. Natürlich gibt es viel Hunger auf der Welt, aber das liegt nicht an Gott. Jemand hat mal festgestellt, dass nur 15% des Landes in der Welt, das landwirtschaftlich genutzt werden kann, auch genutzt wird. Und das meistens etwa nur ein halbes Jahr. Es hat nicht organisatorische Gründe, sondern auch geistige spielen manchmal eine Rolle, warum es uns in der Welt nicht gut geht. Kann man zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel am Hinduismus sehen. Weil der Hindu zum Beispiel glaubt, dass Kühe göttlich sind, dürfen sie nicht geschlachtet werden. Es gibt in Indien ungefähr 330 Millionen Kühe, die frei rumlaufen. Was machen die? Die fressen alles Korn weg, was den Menschen dienen würde als Nahrungsmittel. Etwa 20% der Nahrungsmittel werden durch Kühe weggefressen. Das ist ein religiöser Grund, warum es Indern schlecht geht. Auch Ratten und Mäuse, die etwa weitere 15% der Nahrung wegfressen, dürfen nicht gefangen oder geschlachtet oder getötet werden. Ein Inder hilft zum Beispiel auch nicht einem Armen oder Kranken, weil die Armut und Krankheit ja zu dessen Karma gehört. Man würde sein Schicksal negativ verändern, wenn man dem hilft. Stellen wir uns das mal vor, das sind einfach religiöse Gründe. Deswegen haben zum ersten Mal in Indien Christen begonnen, diesen Teufelskreislauf zu unterbrechen. Im 18. und 19. Jahrhundert durch Missionare. Aber das gilt nicht nur für Indien. Gott hat eigentlich alles auf dieser Welt gegeben, was nötig ist, um uns zu versorgen. Und diese Bitte im Vaterunser ist kein Widerspruch. Wir sollen natürlich arbeiten und unseren Verstand einsetzen, unsere Weisheit und die Technologie einsetzen, dass es allen gut geht. Trotzdem erinnert diese Bitte, dass wir auch dafür arbeiten sollen. Wir werden in der Bibel aufgefordert, den Armen zu helfen. Nein, wenn wir diese Bitte ausdrücken, drücken wir geradezu aus, dass wir von Gott abhängig sind und anderen helfen sollen, die von Gott abhängig sind. Wir sollen uns dessen bewusst werden, dass es wirklich stimmt, was wir vielleicht in einem Tischgebet sprechen. Alle gute Gabe, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Wenn wir das beten, drücken wir etwas aus, eine Haltung. Wir sind auch in diesem reichen Westen von diesem Gott abhängig, dass er ihm jeden Tag die Kraft gibt, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, die er mir gegeben hat. Dass wir das ausdrücken, dass alles von ihm ist. Dass er mich versorgt mit allem, was ich brauche, mein Leben mir Leben gibt, meinen Besitz mir vermehrt, meine Fähigkeiten schenkt, meine Möglichkeiten, die Familie zu ernähren. Deswegen ist es wichtig, dieses Gebet immer wieder auszudrücken. Gott, gib mir mein tägliches Brot, und zwar es jeden Tag zu tun. Ausdruck meines Vertrauens. Und das ist stark, dass das erst, die erste Bitte in diesem Vaterunser drin ist. Weil Gott damit auch etwas sagt, wie wichtig ihm unsere Banalitäten sind in unserem Leben. Unsere Sorgen, die uns jeden Tag bestimmen. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Das ist der Ausdruck dieses Gebets. Und dann kommt Jesus zu einem zweiten Gedanken hier, den er uns gibt, wo wir vertrauen sollen. Ein weiterer Vertrauenspunkt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Damit sagt Jesus, das ist für unser geistliches Leben genauso wichtig, wie was Essbares auf dem Tisch zu haben. Es kommt sogar danach, gleich danach, wie eine warme Decke im Bett. Und das ist, weil dieser Aspekt so wichtig ist, greift Jesus ihn nach dem Vaterunser nochmal auf. Kurz danach steht, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir dürfen hier nicht die falsche Schlussfolgerung ziehen, dass Gott uns deswegen nicht vergibt, weil wir anderen vergeben sollen. Also nicht unbedingt. Aber da wird eine Haltung gefragt. Bin ich bereit, meine Schuld wahrzunehmen und die Schuld anderen zu vergeben? Ist ja manchmal so, gerade weil ich mir meiner Schuld nicht bewusst bin, bin ich auch wenig bereit, anderen zu vergeben. Und das ist eine Haltung, die Jesus hier, wozu Jesus ermutigt, sie einzunehmen vor Gott. Auch Gott, bei Gott ist Vergebung da möglich, wo wir mit ihm auf einer Wellenlänge sind. Wer unversöhnlich ist, hat im Grunde genommen den Kontakt zu Gott schon verloren. Wer dem Bruder, der Schwester nicht die Hand reicht, erfährt von Gott auch keine Vergebung. Aber Gott sehnt sich, und das drückt er hiermit aus, dass wir das täglich, möglichst täglich ausdrücken. Uns ist es wichtig, eine geklärte Beziehung zu den Geschwistern zu haben, zu Mitmenschen und auch zu Gott, weil er sich das auch so wünscht, eine geklärte Beziehung zu uns. Und das ist etwas Wunderbares, dass Gott das uns ins Stammbuch schreibt, oder besser gesagt in unser Gebet. Geh geklärt in den Tag. Das ist im Grunde genommen der Gedanke dahinter. Geh mit einer geklärten Beziehung durch die Welt, durch das Leben. Das ist viel, viel leichter für dich, als allen Mist mit dir rumzuschleppen. Und deswegen ist die Frage, die wir uns vielleicht hier an der Stelle stellen können, wem kann ich vielleicht nicht in die Augen sehen? Wem kann ich nicht ehrlich grüßen? Wem kann ich nicht die Hand reichen? Mit wem kann ich vielleicht nur mit Überwindung nebeneinander sitzen? Wem versuche ich aus dem Weg zu gehen? Ganz wichtige Fragen, um das größte Hindernis, diese Blockade auszuräumen. Und ich kenne nicht wenige Gemeinden, wo diese Fragen gestellt werden müssten, weil so viel Unversöhnlichkeit da ist. Und das ist so schade. Ja, mach den Weg dafür, indem du selbst erste Schritte gehst. Das ist im Grunde genommen die Einladung in diesem Gebet. Und die dritte Einladung ist, und sie drückt unser Vertrauen aus, dass Gott uns bewahrt. Hier heißt es, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier ist im Grunde genommen so eine Doppelbitte, die hat in der Kirchengeschichte, in der Theologie viel Verwirrung geschaffen. Unter Auslegern. Aber meiner Meinung nach erklärt sie sich selbst. Wir haben ja als Christen so manche mit anderen Bibelstellen so mal unsere Probleme, die sich scheinbar widersprechen. Im Jakobus heißt es zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 13, keiner soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Und hier bitten wir, dass Gott uns vor Versuchung bewahrt. Wie hängt das zusammen? Warum sollten wir Gott also bitten, uns etwas vor etwas zu bewahren, was er sowieso nie tun würde nach Jakobus? Im gleichen Jakobusbrief wird dieses gleiche Wort, das hier steht, im Sinne eines Tests den Gläubige bestehen sollen, gebraucht. Jakobus sagt gleich am Anfang seines Briefes, seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung oder der Test eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Also, wir können auch jetzt fragen, wenn Versuchung zu größeren Reife in meinem Glauben führt, warum sollten wir dann bitten, dass Gott uns nicht in solche Situationen führt? Ich glaube, die Antwort auf diese Fragen lassen sich lösen, wenn man bedenkt, dass diese zwei Sätze, führe uns nicht in Versuchung und errette uns von dem Bösen, so ein Parallelsatz ist. In der jüdischen Literatur war das oft mit anderen Worten das Gleiche gesagt. So ein Paralleltext. Hat man im Alten Testament ganz oft in den Sprüchen, im Predigerbuch, in den Psalmen, so eine parallele Aussage. Könnt ihr darauf achten beim Bibellesen, die mit anderen Worten dasselbe sagt. Also dieses Nicht-Führen und Erretten stehen parallel und Versuchung und der Böse auch mit parallel. Und vermutlich ist mit dem Bösen hier der Teufel gemeint und nicht irgendetwas Böses. Gerade Kapitel 4, vorher Matthäus-Evangelium, wird das in Bezug auf den Teufel bei seiner Versuchung in der Wüste nochmal so angesprochen. Man kann also diese Bitte, möchte ich das mal übertragen, folgendermaßen übersetzen: Vater, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten, die uns überwältigt, sondern bewahre uns von dem Bösen. Ich habe gedacht, wie könnte man das veranschaulichen? Das ist wie, wenn eine Mutter mit einem kleinen Kind durch den Supermarkt geht und dann in eine Reihe einbiegt, wo sie merkt, ganze Seite mit Süßigkeiten, dann schnell wieder zurückfährt und um diesen Gang herumfährt. Weil sie weiß, das Kind ist noch nicht so weit, mit dieser Versuchung umzugehen. Die blöden Supermärkte platzieren deswegen die Süßigkeiten direkt in der Kasse, wo man nicht vorbeikommt. Aber normalerweise wäre das genau Gott. Wir bitten Gott, weil wir noch nicht in der Lage sind, mit manchen Versuchungen umzugehen, einen anderen Gang zu nehmen. Das drückt im Grunde genommen diese Bitte aus. Und weil Gott, der Vater, heilig und gleichzeitig gütig ist, lässt er nicht zu, dass eines seiner Kinder in Situationen gerät, die es überfordern, zur Sünde verführt. Paulus hat das an anderer Stelle ganz, ganz interessant ausgedrückt in 1. Korinther 10. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ja, wie eine Mutter, die ihr Kind weiß, später, wenn es älter wird, wird es klarkommen mit diesen Süßigkeiten, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Das ist so die Frage, die wir uns dann stellen können. Wo sind wir für solche Angriffe von außen durch den Bösen vielleicht besonders anfällig? Welche Situationen sind vielleicht Brückenköpfe für seine Angriffe an mich und mein Leben, mein Herz? Und da bitte ich Gott, bewahre mich von dem Bösen. Der Rest des Gebetes ist im Grunde genommen nur noch mal die Rückkehr zu Gott. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Man greift im Grunde genommen noch mal die Basis auf, die man vorher schon mal formuliert hat. Deswegen ist dieses Gebet eingerahmt, wie so ein Rahmen in Anbetung Gottes. Aber dazwischen ist der Ausdruck, Gott, diesem Gott vertraue ich und will ich heute wieder vertrauen. Und manchmal ist das so schwer, man steckt in solchen Krisen, wir haben das gerade erzählt, ne, wenn man auf den Koffern sitzt und das hat das Haus verkauft und die Arbeit nicht und eigentlich sich verlassen hatte, jetzt das Land zu verlassen. Da ist man am Ende. Das ist nicht so einfach, dann dieses Vertrauen auszudrücken. Aber genau dazu ermutigt uns Jesus hier, das gegenüber dem Vater im Himmel zu tun. Dieses Vertrauen auszudrücken, weil Sprache Realität schafft. Und das gilt vor allen Dingen für die geistliche Welt. Sprache, das Aussprechen, schafft Realität. Und ich glaube, deswegen sollen wir beten. Weil Gott weiß doch alles besser, was wir jemals sagen würden. Warum sollen wir es dann noch aussprechen? Weil dadurch etwas in der geistlichen Welt in Bewegung kommt. Das ist meine einzige Erklärung für Gebet. Dann sich dessen bewusst zu werden, hier reden wir nicht mit irgendeinem fernen, unnahbaren Gott, sondern mit meinem Papa, mit meinem geliebten Vater, der niemals sagen wird, damit greife ich die Umfrage vom Anfang auf, der niemals sagen wird, ich bin zu müde. Auch nicht, dafür haben wir nicht genug Geld. Nein, der Vater im Himmel wird das nie sagen, weil er genug hat. Und er wird auch nicht sagen, sei still. Und auch nicht, wie ich vermutet hatte bei dieser Umfrage, ich habe keine Zeit. Du hast 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, hast du Zugang zu ihm. Und er wünscht sich alles, nichts mehr, als dass du dein Herz öffnest, ihm sein Vertrauen ausdrückst und bekennst, was für ein wunderbarer Gott er ist. Und dann rausgehst und genauso lebst, als würdest du zu einem wunderbaren Gott gehören. Amen.